Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen: Die Regierung Irlands definiert neue, drastische Sparziele. Doch was sind sie noch wert? Und lassen sich die Finanzmärkte überhaupt noch beschwichtigen? Die Generäle rufen zur Urne. Wir berichten über einen sonderbaren Wahlkampf in Burma. Die Westschweiz tickt anders, auch bei der Ausschaffungsinitiative. Und im Reich der wilden Viren. Die wahren Herrscher der Meere sind winzig klein. Wir nehmen sie unter die Lupe. Hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und mit den Nachrichten Angelique Welchli.
Die Regierung in Irland will sparen. Allein nächstes Jahr sollen bis zu 6 Milliarden Euro eingespart werden, teilte das Finanzministerium mit. Binnen 4 Jahre sollen es insgesamt 15 Milliarden Euro sein. Es handelt sich um das größte je durchgeführte Sparprogramm der irischen Regierung. Irland leidet besonders an den Folgen der geplatzten Immobilienblase und an den hohen Kosten für die Bankenrettung. Der Gründer der Internetplattform WikiLeaks hat in Genf erneut die USA kritisiert. Dies wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen in Irak und Afghanistan. Die von WikiLeaks öffentlich gemachten Dokumente zeigten, dass die US-Streitkräfte und ihre Verbündeten in Irak und Afghanistan Menschen gefoltert und unrechtmäßig getötet hätten, sagte Julian Assange. Er forderte die USA auf, diese Vorwürfe energisch zu untersuchen.
The White House and the Pentagon has taken no publicly revealed means of redress. Their only action to date has been to threaten this organization to place the alleged military whistleblower Bradley Manning into prison, facing a potential sentence of 52 years.
Das Pentagon und das Weiße Haus hätten bisher nichts zur Aufklärung unternommen, sagte Assange. Vielmehr habe man WikiLeaks bedroht und einen mutmaßlichen Informanten inhaftiert. Ihm drohten 52 Jahre Gefängnis. Der Strafprozess gegen den Zürcher Privatbankier Oskar Hohlenweger ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Es fehlten wesentliche Beweismittel, teilte das Bundesstrafgericht in Bellinzona mit. Die Verhandlung hätte am kommenden Donnerstag beginnen sollen. Die Bundesanwaltschaft wirft Hohlenweger Geldwäscherei, Gehilfenschaft zu ungetreuer Geschäftsbesorgung, Urkundenfälschung und Bestechung vor. Dabei geht es offenbar um schwarze Kassen des französischen Industriekonzerns Alstom. Zudem soll Hohlenweger von einem verdeckten Ermittler angebliche Drogengelder von über 800.000 Euro entgegengenommen haben. Auf Anfrage erklärte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft, man nehme den Entscheid mit Bedauern zur Kenntnis und warte auf einen neuen Prozesstermin. Die Beweisanträge seien zusammen mit der Anklageschrift am 5. Mai dieses Jahres eingereicht worden. Der Hanfbauer Bernard Rappa wird vorerst nicht zwangsernährt. Dies hat das Genfer Universitätsspital mitgeteilt. Man wolle den Willen des Patienten respektieren. Das Spital beruft sich auf internationales und nationales Recht sowie auf die Menschenrechte. Rappa befindet sich im Genfer Spital weiter im Hungerstreik. Sein Gesundheitszustand ist schlecht. Die Walliser Staatsrätin Esther Weber-Kalbermatten hatte zuvor gefordert, dass Rappa wieder zwangsernährt wird und sich dabei auf ein Urteil des Bundesgerichts berufen. Die Schweiz ist in der neuesten Rangliste der UNO über die Lebensqualität zurückgefallen. Sie verlor 4 Ränge und liegt nun auf Platz 13 hinter Südkorea. Die Erklärung dafür: die UNO berücksichtigt neu auch die durchschnittliche Dauer des Schulbesuchs. Sie beträgt in der Schweiz 10,3 Jahre. Zum Vergleich: Norweger gehen über 2 Jahre länger in die Schule. In Norwegen wird die Lebensqualität als am höchsten bewertet. Im UNO-Bericht werden neben dem Schul- und Gesundheitswesen auch das Einkommen, die Lebenserwartung und Ungleichheiten in der Gesellschaft berücksichtigt. Der Rückversicherungskonzern Swiss Re löst von einem Helfer in der Krise, dem US-Investor Warren Buffett. Der Konzern zahlt ihm eine Anleihe von 3 Milliarden Franken vorzeitig zurück. Zusätzlich zahlt Swiss Re an Buffett 1 Milliarde für Zinsen und eine Prämie. Buffett hatte Swiss Re im Jahr 2008 unter die Arme gegriffen, nachdem der Rückversicherer wegen Fehlinvestitionen in die roten Zahlen geraten war. Der serbische Präsident Tadic hat sich für Gräueltaten seiner Landsleute in der ostkroatischen Stadt Vukovar entschuldigt. Gemeinsam mit seinem kroatischen Amtskollegen Josipovic legte Tadic auf einem Massengrab in Vukovar Grenze nieder. Mit seiner Entschuldigung wolle er den Weg ebnen zur Versöhnung und Vergebung zwischen Serbien und Kroatien, sagte Tadic. Während des Balkankriegs hatten serbische Truppen 1991 in Vukovar rund 200 Zivilisten und kroatische Kriegsgefangene aus einem Spital verschleppt und umgebracht. Der Captain der Schweizer Fußballnationalmannschaft, Alex Frey, spielt ab nächster Saison nicht mehr im Schweizer Nationalteam. Am 4. Juni 2011 werde er sein letztes Spiel mit der Nationalmannschaft in London absolvieren, teilte Frey mit. Er wolle sich in Zukunft voll auf seine Aufgaben beim FC Basel konzentrieren. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.596 Punkten plus 1,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.399 Punkten plus 1,6%. Der Euro wird zu 1.3660 Franken gehandelt und der Dollar zu 96,15 Rappen. Das Wetter auch morgen Freitag bleibt es sonnig und sehr mild. Die Höchstwerte liegen in der ganzen Schweiz bei 14 bis 17 Grad. In Juranähe und am Nordrand der Schweiz ziehen immer wieder Wolken vorbei und es ist nur zeitweise sonnig. Am Samstag scheint zunächst noch die Sonne, im Laufe des Nachmittags ziehen im Norden Wolken auf, am Sonntag fällt zeitweise Regen. Die Schneefallgrenze sinkt von 1700 auf rund 1000 Meter. Im Norden werden noch 9, im Süden 13 Grad erreicht.
Irisches Donnern, wie Premier Cowen die internationalen Investoren doch noch beeindrucken will. Dann Genf als hartes Pflaster für Blocher im Abstimmungskampf. Und Genf als neue Bühne für den Enthüllungskünstler Assange. Er rechtfertigt seine Plattform WikiLeaks. Später: Die Generäle haben gewonnen, sagt ein Teil der burmesischen Opposition und tritt zerknirscht zur Wahl an. Und zweimal Viren, einmal elektronische als schwere Bedrohung für die Bundesinformatik und einmal biologische als Lebenselixier der Weltmeere. Schließlich Glück auf in der Jahrhunderthalle. Der Ruhrpott setzt auf bessere Zeiten mit lauter Kultur. Das die Themen nämlich von der Zeit der Sendung, die es auch zum Abonnieren gibt als Podcast im Internet, echo.drs.ch. Aus Irland kommen immer neue Hiobsbotschaften und die Regierung in Dublin versucht mit immer neuen Schreckenszahlen ihre Bürger und die internationalen Finanzmärkte vorzubereiten auf das ganze Ausmaß der volkswirtschaftlichen Misere und mit immer neuen Sanierungsversprechen sie gleichzeitig möglichst zu beruhigen. 50 Milliarden Euro soll allein die Rettung des irischen Bankensektors verschlingen, hieß es vor einem Monat. Und 15 Milliarden soll der Staatshaushalt schrumpfen in den nächsten 4 Jahren, hieß es danach. Und nun gibt's schon wieder neue Zahlen, die Eckdaten fürs Budget des nächsten Jahres. Martin Alliot in Dublin, wie konkret sehen die aus?
Es sind, wie Sie gesagt haben, Eckzahlen. Aber sie sind tränentreibend in ihrem Ausmaß, im Ausmaß der Korrektur, die 2011 stattfinden soll. Der irische Staat hat, um Ihnen einen Größenvergleich zu geben, im laufenden Jahr 48 Milliarden Euro ausgegeben insgesamt. Und er will nun 6 Milliarden einsparen. Das ist ein drastischer Schnitt. Und die Mischung zwischen Einsparungen und Steuererhöhungen kennen wir noch nicht.
Was genau kommt da auf die Bürger zu? In welchen Sektoren wird gespart?
Es ist nichts mehr heilig. Es steht alles zur Disposition, sowohl bei den Einnahmen wie auch bei den Ausgaben. Es mag eine Information für Sie sein, dass die irische Regierung unterstellt, in den nächsten 4 Jahren wanderten 100.000 zusätzliche Bürger und Gastarbeiter aus Irland, die Hälfte davon fast im kommenden Jahr, wenn es am schlimmsten wird, weil eben der Löwenanteil dieser Korrektur 2011 stattfinden soll. Aber wir erwarten, dass Sozialbezüge noch einmal gekürzt werden in diesem Budget, das wir am 7. Dezember erhalten werden. Und auch departementale Budgets werden drastisch zusammengestrichen. Wir wissen aus den heute veröffentlichten Zahlen, Eckzahlen, dass das Verhältnis zwischen Ausgabenkürzungen und Einnahmensteigerungen etwa 3:1 betragen wird, eben 75% Ausgabenkürzungen, 25% Einnahmensteigerungen für das kommende Jahr. In den folgenden 3 Sparjahren, die etwas weniger schmerzhaft sein sollen, wäre es dann eher 2:1.
Herkulische Herausforderungen also. Kann die Regierung sowas überhaupt durchsetzen? Ist sie noch stark genug?
Es ist ja in Irland nicht die Straße, die das Hauptproblem ist. Es ist nun neuerdings die parlamentarische Arithmetik. Die Mehrheit der Regierungskoalition im Parlament bröckelt fast täglich und ist überhaupt nur noch vorhanden, weil die Regierung schlaumeierisch verhindert hat, 4 vakante Sitze zu besetzen. Wenn die besetzt wären, gäbe es die amtierende Koalition schon nicht mehr. Und gestern nun hat in einem sehr ungewöhnlichen Schritt das irische Obergericht, der High Court, die Regierung gezwungen, eine Nachwahl zumindest abzuhalten. Das wird am 25. November geschehen, also noch vor dem Budget. Und die Mehrheitsverhältnisse im Parlament hängen dann von 1 oder 2 Abgeordneten ab. Die Regierung ist damit erpressbar geworden.
Der wichtigste Adressat dieser irischen Sparversprechen sind ohne Zweifel die Finanzmärkte. Die waren unerbittlich in der Vergangenheit. Haben die noch einen Rest von Vertrauen?
Es scheint immer unwahrscheinlicher. In den letzten 3-4 Tagen ist der reale Zinssatz, der für irische Staatsanleihen, 10-Jährige, entrichtet werden muss, auf 7,8% hochgeschnellt. Das ist unhaltbar. Da würde sich die gesamte heute veröffentlichte Budgetarithmetik wieder verschieben, wenn der Schuldendienst ein derartiges Ausmaß annehme.
Das klingt ja praktisch schon nach griechischen Verhältnissen. Müssen denn die Euroländer demnächst auch Irland beistehen mit Milliardenkrediten, um dessen Staatsbankrott zu verhindern?
Das darf nicht mehr ausgeschlossen werden. Denn es ist ja diese neuartige Kombination zwischen einerseits den Zweifeln daran, ob man in einer kränkelnden Wirtschaft. Die Regierung rechnet erst im Jahre 2012 wieder mit einem Wachstum der einheimischen Wirtschaft, ob man die mit einer derartigen Rosskur unterziehen darf, ohne dass sie eingeht. Aber es ist eben auch gleichzeitig diese politische Instabilität, dass selbst wenn der Zahlenkranz geglaubt würde von den Märkten, bestehen jetzt Zweifel an der Durchsetzbarkeit.
Düstere Einschätzungen von Martin Aliot in Dublin. Der Chef der Schweizer Armee, André Blattmann, ist alarmiert über die professionelle Virenattacke auf das Informatiknetz des Außendepartements EDA im Oktober 2009. Er hält sogar für möglich, dass ein fremder Staat Informationen abgesogen haben könnte. Und zwar solche, die von Landesinteresse gewesen sind. Nun will der Bund für den Schutz vor Cyberattacken mehr Personal und Geld einsetzen. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Die professionelle Virenattacke auf das Departement für Auswärtige Angelegenheiten vom 14. Oktober 2009 hatte das Informatiknetz des EDA für mehrere Tage lahmgelegt. Die Täter waren bei dem Angriff mit einer sogenannten Malware zu Werke gegangen, eine Software, mit der sie in die Infrastruktur des Departements gelangen und gezielt Informationen beschaffen konnten. Nun sagt Armeechef André Blattmann am Rande einer Veranstaltung der Schweizerischen Gesellschaft Technik und Armee zum Thema Cyberwar zu diesem Hackerangriff.
Ja, das hat uns alle durchgeschüttelt.
Denn laut Korpskommandant Blattmann war der Angriff auf das EDA von großer Tragweite und möglicherweise gar eine Gefahr für die Sicherheit des Landes.
Sobald jemand anders Zugang hat zu Informationen in Departementen, dann ist das immer gravierend, weil wenn irgendwelche Informationen weggeflossen sind, ist ja nicht ganz klar oder ganz sicher, ob da nicht auch Informationen dabei waren, die vielleicht sogar für unser Land von Bedeutung sind.
Und deshalb ist schon Ende Oktober 2009 auch die Bundesanwaltschaft aktiv geworden. Sie hat ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen verbotenen Nachrichtendienstes eröffnet. Mark Henauer, Chef der Sektion Cybercrime bei der Melde- und Analysestelle Informationssicherung Melanie des Bundes, hält zu dem Angriff aufs EDA fest.
Dieser war sicher gezielt und wenn wir schauen, weshalb die Bundesanwaltschaft ermittelt, dann ist das unerlaubter Nachrichtendienst. Also können wir davon ausgehen, dass wahrscheinlich auch das Ziel war und solche Sachen passieren nicht zufälligerweise.
Mit anderen Worten, hinter der Attacke steckt ein fremder Staat. Welcher gilt in der Bundesverwaltung als hochgeheim. Für Spezialisten ist aber klar, dass nur wenige Staaten in der Lage sind, einen solchen Angriff mit dieser Professionalität auszuführen. Die USA, Russland, China, Israel, Großbritannien, Deutschland oder Frankreich. Für Armeechef André Blattmann besteht dringender Handlungsbedarf. Man verstärke nun die Maßnahmen im Bereich der Abwehr gegen Cyberattacken.
Die Maßnahmen können natürlich nicht bis 2015 warten. Das ist jetzt anzugehen und es ist auf höchster Ebene zurzeit ein Thema, weil eben das nicht nur auf die Armee bezogen werden kann, sondern die gesamte Bundesverwaltung ist natürlich davon betroffen.
Blattmann geht davon aus, dass der Bundesrat spätestens im ersten Quartal des nächsten Jahres entsprechende Beschlüsse fällen wird.
Wenn wir jetzt unsere Maßnahmen verstärken wollen, dann heißt das auch einen größeren Mitteleinsatz. Und Mittel heißt immer Geld und Leute.
Die Bedrohung durch Cyberattacken ist in der Schweiz definitiv ein Thema geworden.
Mörder, aber auch Diebe oder Sozialhilfebetrüger sollen künftig ohne Wenn und Aber aus der Schweiz ausgewiesen werden, also ohne dass die Umstände im Einzelfall geprüft werden. Dies verlangt die SVP-Initiative, über die wir am 28. November abstimmen. Der Gegenvorschlag hingegen will die Ausschaffung von der Höhe des Strafmaßes abhängig machen und nicht vom Delikt. Umfragen zufolge stößt die Initiative in der Deutschschweiz auf Zustimmung. In der Romandie könnte die Initiative aber abgelehnt werden. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Der oberste Parteistratege der SVP, der ehemalige Bundesrat Christoph Blocher, bemühte sich diese Woche höchstpersönlich nach Genf. An einer öffentlichen Veranstaltung kreuzte er die Klingen mit Fulvio Pelli, Präsident der FDP und Verfechter des Gegenvorschlages. Der Saal ist mit 400 Zuhörerinnen und Zuhörern bis an den Rand gefüllt. Vor allem unter dem älteren Publikum stießen Blochers Ausführungen auf Zustimmung.
J'estime que les criminels en Suisse, les criminels qui commettent de graves infractions, devraient retourner dans leur pays.
C'est clair et net. On a laissé passer trop de choses et maintenant on doit prendre des positions extrêmes.
Kriminelle, die Schlimmes verbrochen haben, gehören ausgeschafft, sagt eine Frau. Man ist zu lang, zu lasch gewesen, fügt ein Herr an. Die SVP Genf war Gastgeberin. Trotzdem hatte Christoph Blocher einen schweren Stand. Er wurde immer wieder von Zwischenrufen unterbrochen. Blocher entschuldigte sich für seine mageren Französischkenntnisse und wurde prompt von einem Spaßvogel als Ausländer bezeichnet, der ausgeschafft gehöre. Der Mann sorgte damit für Gelächter. Auf Ablehnung stößt die Initiative vor allem bei den Jungen. Der SVP gehe es ja sowieso nur darum, die Zuwanderung zu stoppen, ärgert sich eine Studentin. Er teile die Schulbank mit Kosovaren und Portugiesen und habe keine Probleme mit ihnen, ergänzt ein Jugendlicher.
Ich denke, er beginnt mit der Kriminalität, weil die Leute das interessiert. Ça touche au sentiment.
Nous, on est à l'école avec des gens qui viennent du Kosovo, du Portugal, et il n'y a aucun problème avec ces gens-là.
Mais ici, heureusement qu'il y a des gens qui ont les yeux ouverts, et puis heureusement qu'il y a des gens qui voient. Quoi.
Mais malheureusement pour nous, notre vote ne compte pas en Suisse. Quoi.
Zum Glück gibt es in der Westschweiz Leute, welche die SVP durchschauten, meint eine Frau. Aber eine Kollegin klagt, die Romans hätten in der Schweiz eh nichts zu sagen. Die SRG-Hochrechnung von Mitte Oktober gibt ihr in der Tendenz recht. In der Deutschschweiz würden demnach über 60% der Ausschaffungsinitiative zustimmen, in der Westschweiz bloß 48%. In diesen letzten Wochen wird der Abstimmungskampf hart geführt, die Gegner machen zusehends mobil. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Romans die Initiative ablehnen, ist entsprechend groß. Das weiß auch Christoph Blocher.
Die Westschweiz ist natürlich in den meisten Kantonen, wenn ich vergleiche mit den Deutschschweizer Kantonen, mehr links.
Kommt hinzu, dass die SVP in der Romandie noch jung ist und nicht das gleiche Gewicht hat wie in der Deutschschweiz. Zudem pflegen die anderen bürgerlichen Parteien eine humanistische Tradition, vor allem die Liberalen, die in der Watt und in Genf immer noch stark verankert sind. Die SVP vertrete für diese Leute ein Gedankengut, gegen das man ankämpfen müsse, erklärt der Lausanner Politologe René Knüsel.
Une partie der Population a un refus pratiquement de principe.
Ganz grundsätzlich ist die Westschweiz Ausländern gegenüber offener. Sie hat auch schweizweit den höchsten Ausländeranteil. 40% in Genf, 30% in der Watt.
La présence de l'étranger n'est pas vécue en Suisse romande comme étant uniquement des gens qui viennent s'installer pour travailler. C'est des gens qui viennent s'installer, qui veulent demeurer.
Ausländer werden in der Westschweiz als gleichberechtigte Mitbürger betrachtet und nicht bloß als Arbeitskräfte, die unser Land wieder verlassen, sagt der Politologe. Das Mitbestimmungsrecht ist weit fortgeschritten. Alle Westschweizer Kantone kennen zumindest auf Gemeindeebene das Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer. Das heißt jedoch nicht, dass die Westschweizer Kriminalität tolerieren. Im Gegenteil. Auch die Romans haben in den letzten Jahren vermehrt kriminelle Ausländer ausgewiesen. Eine automatische Ausweisung jedoch dürften viele ablehnen. Die Ausschaffungsinitiative wird es deshalb in der Westschweiz schwer haben, angenommen zu werden.
Er enthüllt, was die Mächtigen der Welt unter dem Deckel halten möchten. Julian Assange, der Gründer der Internetplattform WikiLeaks. In Genf hat Assange heute die umstrittene Enthüllung von Kriegsdokumenten aus Afghanistan und Irak gerechtfertigt. Klaus Bonanomi war dabei.
Zehntausende von Protokollen, Dienstnotizen, Frontberichten von Soldaten und Offizieren aus Irak und Afghanistan. Das von WikiLeaks publizierte Material erregte Aufsehen. Doch bisher habe er vergeblich darauf gehofft, dass die USA die darin dokumentierten Fälle von Folter und Misshandlung aufklären wollten, sagte Assange im Genfer Presseclub vor rund 100 Journalisten.
The result of this publishing activities has led not to the United States conducting a full and frank investigation into the abuses revealed, but rather an aggressive investigation into.
Stattdessen würden er und seine Organisation bedroht. Das Pentagon habe auch die US-Medien vor weiteren Veröffentlichungen gewarnt und dies offenbar mit gewissem Erfolg.
Those revelations were carried in overseas media and by the New York Times, but were not carried by any US cable network.
Zwar hätten weltweit viele Medien breit berichtet über die Kriegstagebücher, doch in den USA habe keine einzige der großen Fernsehstationen das Thema aufgenommen. Im Gegenteil, WikiLeaks sah sich nach seinen Enthüllungen in den USA mit massiver Kritik konfrontiert. Assange gefährde Menschenleben, hieß es etwa, indem er Dokumente ins Internet stelle, ohne etwa die Namen von Informanten abzudecken und unkenntlich zu machen. Diesen Vorwurf habe das Pentagon selbst mittlerweile zurückgezogen.
In Afghanistan, according to the Pentagon, not a single individual, to their knowledge, has been hurt, injured or killed as a result of the release of the Afghan war diaries.
Niemand in Afghanistan sei zu Schaden gekommen wegen der Publikation der Dokumente, so Assange. Und auch einen anderen Kritikpunkt versucht der Internetaktivist zu entkräften. Die Kritik, mit der Publikation von unredigierten Dokumenten von ungewissem Wahrheitsgehalt möglicherweise auch falsche Vorwürfe in die Welt zu setzen und damit letztlich mehr Schaden als Nutzen anzurichten.
The answer to that is absolutely not. We have worked with mainstream media since the very beginning, cooperating with The Guardian, Der Spiegel and The New York Times.
Von Anfang an, auch schon bei früheren Enthüllungen, habe WikiLeaks die Zusammenarbeit mit den Medien gesucht, wenn man selber nicht genügend Kapazität gehabt habe, um Dokumente auf ihre Glaubwürdigkeit hin zu überprüfen. WikiLeaks habe es im Übrigen nicht nur auf die USA abgesehen, sagte Assange und verwies auf regierungskritische Publikationen in Russland, Kenia oder China. Nach der Publikation von Fotos von ermordeten tibetischen Mönchen sei die Website von WikiLeaks in der Kürze durch Angriffe von Tausenden von chinesischen Computern lahmgelegt worden. Und so müsse sich das Team von WikiLeaks mittlerweile mehr mit Rechts- und Sicherheitsfragen befassen, anstatt mit seiner eigentlichen Aufgabe, dem Publizieren.
Yes, we do have to take significant security precautions. Those precautions, together with legal precautions, now take up some 70% of our resources. Those are resources that would otherwise be spent on our regular work, publishing.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit maritimen Winzlingen und heißen Rhythmen in stillgelegten Hochöfen. Zunächst aber Burma. Vor 20 Jahren gab es in Burma die letzten Wahlen. Prompt gewann die demokratische Opposition. Seither hatten die Generäle keine Lust mehr auf Experimente mit dem Volkswillen. Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi bezahlte den Wahlerfolg teuer. Sie ist in Hausarrest. Doch jetzt, 20 Jahre später, nimmt das burmesische Regime einen neuen Anlauf. Am nächsten Sonntag sind Wahlen in dem südostasiatischen Land. 3000 Kandidierende treten an. Es geht darum, 2 nationale Parlamentskammern und 14 Regionalparlamente zu bestellen. Der Journalist Willi Germund verfolgt den Wahlkampf in der Hauptstadt Rangoon. Er schilderte mir seine Eindrücke.
Man kann wirklich nicht von Wahlfieber sprechen hier. Man sieht vereinzelte Wahlplakate, vor allen Dingen der offiziösen Partei USDP, das ist die Gruppierung des Militärs. Hin und wieder fährt auch mal ein Lautsprecherwagen durch die Straßen von Rangoon. Aber ansonsten merkt man eigentlich kaum etwas, dass dieses Land kurz vor der ersten Wahl seit 20 Jahren hier steht. Es gibt eine erhöhte Präsenz von Sicherheitskräften in der Stadt. Es geht vor allen Dingen darum, Präsenz zu zeigen, ist der Eindruck hier. Es hat am Montag eine kleine Demonstration von Anhängern der Jugendliga, der NLD, das ist die Partei von Aung San Suu Kyi, gegeben. Da ist dann innerhalb weniger Minuten die Polizei aufmarschiert, hat aber nicht eingegriffen und auch nicht niemanden verhaftet. Das ist relativ ungewöhnlich. Also man hat den Eindruck, dass die Militärs hier im Augenblick auch keine zuspitzenden Zwischenfälle provozieren wollen.
Unter diesen Bedingungen können Sie sprechen mit den Leuten? Sind die offen?
Wenn man einige Leute schon etwas länger kennt, dann tendieren sie dazu, einem zu sagen, ob sie wählen gehen oder nicht. Aber darüber hinaus spricht man nicht darüber, für wen man wählen will. Die Nervosität und Furcht bei den Leuten ist relativ stark im Angesicht der Wahl. Sie sind vorsichtig und rücken also auch selbst gegenüber Landsleuten nicht gern mit der Sprache heraus.
Es gibt ja auch eine Reihe von Einschränkungen, fest zugeteilte Sitze für Militärs oder militärnahe, regimetreue Kräfte. Es gibt Wahlkreise mit nur einer Kandidatur. Unterm Strich, ist das eine Wahlfarce?
Also es ist mit Sicherheit keine freie oder faire Wahl, wie wir die im Westen abhalten würden, weil jeder Kandidat hier einen Pfand von 500 US-Dollar hinterlegen muss, haben viele Vertreter der Oppositionsparteien nicht das nötige Geld aufbringen können, um zu kandidieren. Nur die USDP, also die Militärpartei, hat Kandidaten in allen Wahlkreisen aufgestellt. Also es ist relativ klar, dass das Ergebnis sehr günstig für die Regierung ausfallen wird.
Trotz dieser Ausgangslage, die Sie beschreiben, ist man sich in der Opposition offenbar doch nicht einig, ob man boykottieren soll oder nicht. Wie verlaufen die Argumentationslinien da?
Die NLD nimmt nicht teil, die Partei ist nicht registriert. Das liegt daran, dass das Wahlgesetz so massive Restriktionen beinhaltete, dass Aung San Suu Kyi, die Führerin, nicht einmal hätte kandidieren können. Ein Teil der NLD hat sich daraufhin abgespalten, die Partei NDF gegründet, die an dieser Wahl teilnimmt. Und die Vertreter dieser Gruppierung argumentieren, dass diese Oppositionshaltung von Aung San Suu Kyi und ihren Verbündeten nicht zum Ziel führt. Und sie akzeptieren im Grunde, dass die Militärs sozusagen gewonnen haben und glauben, dass mithilfe dieser Wahlen sich also die Tür zu Veränderungen einen kleinen Spalt weit öffnet. Und sie wollen diese Chance nutzen, die sich da möglicherweise bietet, um Veränderungen über die nächsten 10 oder 15 Jahre zu erreichen. Und es gibt Beobachter hier, die das also durchaus für eine vernünftige Einstellung halten, die einfach glauben, dass diese fundamentale Opposition von Aung San Suu Kyi und der Exilbewegung vor allen Dingen im Grunde in eine Sackgasse gefahren ist.
Es heißt ja nun sogar, sie könnte allenfalls freigelassen werden aus dem Hausarrest nach den Wahlen. Ist da was dran?
Ja, ihr Hausarrest läuft am 13. November ab, wenn die Zeit, die sie in Untersuchungshaft verbracht hat, angerechnet wird. Ob das Regime das tun wird, das weiß niemand hier im Land im Augenblick. Aber wenn man nach der Vergangenheit urteilt, dann werden die Militärs auf alle Fälle versuchen, mit Aung San Suu Kyi zu verhandeln und von ihr Konzessionen zu erwirken, wie sie sich nach dieser Freilassung verhalten soll oder verhalten wird. Ob sie sich daran halten wird, ist eine andere Frage. Aber wahrscheinlich hängt auch von diesen Gesprächen, die hinter verschlossenen Türen und im Geheimen stattfinden, ab, ob sie am 13. November schon auf freien Fuß gesetzt wird oder ob sich das verzögert. Das Regime wird sicher dafür sorgen, dass nach ihrer Freilassung es hier nicht zu spontanen Sympathiekundgebungen kommt. Was nicht heißt, dass Aung San Suu Kyi keine Ikone mehr ist. Sie wird einfach auch noch sehr stark verehrt.
Sie sprachen von den Optimisten, die es gibt in der Opposition, die sich trotz dieser schwierigen Bedingungen etwas Positives erhoffen für mehr Freiheit durch diese Wahlen. Wie sieht das ökonomisch aus in Burma? Es gibt zahlreiche Beispiele in der Nachbarschaft, in der asiatischen, in denen eine ökonomische Entwicklung die politische beeinflusste. Ist sowas denkbar auch in Burma?
Naja, ich meine, um Ihnen nur ein Beispiel zu nennen, in den letzten 2 Jahren ist der Wechselkurs der lokalen Währung des Tschad um 20% gegenüber dem Dollar angestiegen. Das zeigt, dass also sehr viele Devisen ins Land kommen. Das geht nicht nur auf internationalen Tourismus, auch aus Europa zurück, sondern man findet hier mittlerweile Geschäftsleute aus Korea, aus Vietnam, aus Thailand und Indien kommen Unternehmer, die hier Textilfabriken aufgezogen haben. China ist sowieso sehr aktiv hier. Die Russen sind sehr aktiv geworden. Und es gibt sogar mittlerweile israelische Geschäftsleute, die hier Geschäfte machen. Also die ökonomischen Sanktionen funktionieren im asiatischen Kontext überhaupt nicht. Natürlich ist Burma immer noch weit entfernt davon, einer dieser ökonomischen Tigerstaaten zu werden. Aber das Land steht ökonomisch heute sehr viel besser da als vor 20 Jahren etwa.
Und die Bevölkerung spürt etwas davon?
Ja und nein. Also das ist halt ein sehr gemischtes Bild. Also auf der einen Seite sind die Löhne hier sehr, sehr niedrig. Es gibt Leute, die verdienen am Tag kaum mehr, als sie für die täglichen Fahrtkosten zum Arbeitsplatz ausgeben müssen. Es hat aber in den letzten Jahren eine Verbesserung der Infrastruktur gegeben. Es gibt eine bessere Stromversorgung in einigen Teilen des Landes. Und es gibt jede Menge neuer Geschäfte, auch mit ausländischen Waren. Also es gibt hier eine Konsumkraft. Aber der größte Teil der Bevölkerung lebt immer noch mit sehr wenig Geld am Rande oder knapp über dem Existenzminimum. Und da hat sich also so viel nicht verbessert in den letzten Jahren.
Einschätzungen des Journalisten Willi Germund in Rangoon. Es gibt die spektakulären Raubfische wie den legendären weißen Hai oder den gigantischen Blauwal. Es gibt die bunte Vielfalt der Korallenriffe. Doch von den wahren Herrschern der Ozeane wissen wir kaum, dass es sie überhaupt gibt. Den winzigen Viren, die im Meerwasser leben. Neueste Forschung zeigt, ohne die Viren würde das Leben im Meer komplett anders aussehen. Ja, vielleicht wäre das Leben nicht einmal möglich. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Wenn der Virologe Michael Allen vom Meereslabor im englischen Plymouth von seiner Forschung erzählt, muss er erst ein Missverständnis aufklären.
We always say that without viruses there would be no life, which is quite amazing considering that most people think of them as life destroyers.
Viren seien allgemein als Zerstörer bekannt, aber ohne sie sei im Meer Leben nicht möglich. Um dies zu verstehen, muss man wissen, wie das Leben in den Ozeanen funktioniert. Seine Basis bilden winzige Algen und Bakterien, die Sonnenlicht auffangen und in Energie umwandeln. Mit dieser Energie gewinnen sie aus Kohlendioxid, das im Wasser gelöst ist, Kohlenstoff. Kohlenstoff, den Grundstoff, aus dem jeder Organismus hauptsächlich besteht. Kurz, diese Mikroalgen übernehmen im Meer die Rolle der Pflanzen auf dem Festland. Und wie die Pflanzen von Tieren gefressen werden, so werden auch die Algen von Mikroorganismen gefressen. Diese wiederum von Krebschen, diese von kleinen Fischen und so weiter bis zum weißen Hai. Diese Fressordnung ist seit langem bekannt. Und die Viren spielten darin anscheinend keine Rolle, erzählt Michael Allen.
We didn't know they were there for a long time and they're always sort of viewed as quirks.
Als unwichtige Sonderlinge galten die marinen Viren. Doch nicht mehr. Mittlerweile wissen die Virologen, dass die unvorstellbare Menge von 10 hoch 30 Viren in den Weltmeeren treibt. Das ist eine 1 mit 30 Nullen, oder eine Milliarde mal mehr, als es Sterne im Universum gibt. Und diese Riesenhorde attackiert vor allem das Kleinstgetier am Fuß der Nahrungspyramide unerbittlich, die Algen, Bakterien und so weiter.
There's some staggering statistics. Up to 40 or 50% of cells will die on a daily basis because of viral infection in the ocean.
Täglich würden etwa die Hälfte aller Mikroorganismen im Meer an einer Vireninfektion sterben. Dieses Massensterben produziert Unmengen von winzigen Leichenresten, über die eine Schar von anderen Mikroorganismen herfällt.
These viruses are kind of like lubricants of the planet's engine.
Michael Allen bezeichnet Viren als Schmiermittel der Lebensmaschinerie. Ohne ihre Attacken gäbe es im Meer kaum zugängliche Nährstoffe, die für das Wachstum der Organismen notwendig sind. Und weil dieser Nahrungskreislauf, wie vorher erwähnt, mit dem Treibhausgas Kohlendioxid beginnt, das aus der Luft ins Meerwasser gelangt und dann weiterverarbeitet wird, darum beeinflussen die Viren auch das Klima an Land. Die marinen Viren faszinieren aber nicht nur durch ihre ungeheure Wirkung, sondern auch durch ihre bizarre Natur. Zum Beispiel das gegenwärtige Untersuchungsobjekt von Michael Allen. Ein Virus, das einen Einzeller namens Cafeteria befällt und dessen Erbgut die Forscher gerade entschlüsselt haben.
It's absolutely huge. It's bigger than some of the smallest bacteria, which is absolutely crazy for a virus.
Das Cafeteria-Virus sei riesig, ja größer als manche Bakterien. Für die Wissenschaft ein erstaunlicher Befund. Gestaunt haben die Forscher auch über dessen Erbgut. Es enthält eine für Viren gigantische Zahl an Genen. Und diese Gene hat das Cafeteria-Virus aus verschiedensten Organismen zusammengeklaut. Das passiert jeweils dann, wenn ein Cafeteria-Virus gerade dann sein Opfer, den Cafeteria-Einzeller, befällt, wenn dieser seinerseits daran ist, einen anderen Mikroorganismus zu verspeisen. Bei solchen Treffen gibt das Cafeteria-Virus seine Gene manchmal an andere Organismen weiter. Das Virus wirkt also wie eine Verteilzentrale für Gene und vergrößert so die Artenvielfalt im Meer, sagt Michael Allen.
They are generators of biodiversity.
Erst ein Dutzend mariner Viren ist genau studiert worden. Dies deshalb, weil die Untersuchungen aufwendig sind und weil erst wenige Wissenschaftler das neue Feld entdeckt haben. Michael Allen spaßt, sämtliche Marienvirologen hätten in einer Besenkammer Platz. Doch diese wenigen Forscher öffnen einen faszinierenden Blick ins Mikroskopische.
The important thing on the planet is actually the microbial biology. It's the stuff we can't see. It's the viral world that's actually driving it all.
Man erkenne nun, sagt Michael Allen, dass das Unsichtbare die lebendige Welt wesentlich gestalte. Dass wir Menschen zu Gast seien in einer Welt der Viren.
18.36 Uhr Zeit fürs Echo-Dossier. Es kommt aus der drittgrößten Agglomeration Westeuropas nach London und Paris aus dem deutschen Ruhrgebiet. Aus einer Gegend im Umbruch, wo von hunderten Kohlezechen noch vier übrig geblieben sind, wo in den letzten 50 Jahren hunderttausende Berg- und Stahlarbeiter ihre Arbeit verloren, wo aber auch Neues entstanden ist und entsteht. Das Ruhrgebiet war, ist dieses Jahr Kulturhauptstadt Europas. Ruhr 2010 heißt die Großveranstaltung, bestehend aus hunderten kleiner, großer und riesiger Veranstaltungen. Ein spektakuläres Kulturprogramm mit großem Anspruch. Kasper Selk.
Glück auf! 65.000 Menschen singen im Juni auf Schalke im Fußballstadion von Gelsenkirchen das Bergarbeiterlied. Sing heißt diese Großveranstaltung mit mehreren Schauplätzen gleichzeitig. Kultur für alle. Das ist einer der Ansprüche von Ruhr 2010, aber nicht an jeder einzelnen Veranstaltung. Street Art in der Jahrhunderthalle Bochum von einer Gruppe namens Potporus, wie Ruhrpott und Bosporus. Wo früher Stahl geschmolzen wurde, jetzt ein Schmelztiegel von Kulturen.
Ein Ort zum Sein, frei sein, wo genügend Luft zum Atmen ist. Große Fenster, alte Fenster, Holzboden. Eine Treppe, die in ein verwunschtes...
Alltagslyrik von Potporus. Oliver Scheidt ist der künstlerische Chef von Ruhr 2010. Kultur für wen? Von wem?
Kultur für alle und von allen. Das muss unser Ziel sein. Das ist auch unser Ziel. Wenn man aber diesen Satz reflektiert, dann wird einem sehr schnell klar, dass jede Kunst- und Kultureinrichtung immer nur einen Ausschnitt der Bevölkerung und der Gesellschaft erreichen kann. Auch Johann Sebastian Bach war nicht von vornherein Kultur für alle.
Also zunächst doch erstmal Kultur für Einzelne. Aber Ruhr 2010 versuchte immer wieder, möglichst viele Einzelne einzubeziehen. Stardirigent Lorin Marzell übt den Chor der Tausend ein in einer gewaltigen, stillgelegten Stahlkocherei. Sechs Orchester und über 1000 Sänger, Professionelle und Schüler, führten schließlich im September Mahlers 8. Symphonie auf in der Duisburger Kraftzentrale. Nur einige wenige hörten die Moritaten der mittelalterlich gekleideten Schmidtbergers aus Gelsenkirchen auf der stillgelegten Autobahn A40.
Es hat mir mein Lieschen die Treue abgesagt.
Die A40, die Verkehrsschlagader quer durchs Ruhrgebiet, wurde im Juli auf 56 Kilometern von Duisburg bis Dortmund ein ganzes Wochenende lang gesperrt. Stillleben nannte sich das. 20.000 Tische und 40.000 Bänke boten Platz für ein gemeinsames Erlebnis, bestehend aus tausenden Produktionen, Musik, Tanz, Gesang, von allen für alle. Und das waren über 3 Millionen, die da auf der Autobahn aßen, sangen und radelten. Ruhr 2010 bot ein sehr großes und breites Spektrum kreativen Schaffens auf allen Ebenen. Musik, Theater, Literatur, bildende Kunst, zeitgenössisch und traditionell. Wofür?
Wir haben gesagt, nach Kohle und Stahl soll nun die Kultur eine wesentliche Treibkraft entwickeln, um dieses alte Ruhrgebiet voranzubringen.
Fritz Pleitgen ist neben Oliver Scheidt die andere führende Figur von Ruhr 2010. Er vertritt die ganze Veranstaltung nach außen. Pleitgen geht davon aus, dass Ruhr 2010 diesem Gebiet im Wandel einen kreativen Schub vermitteln werde. Und das nachhaltig, behauptet er und nennt etwa das Beispiel Duisburg.
Duisburg ist eine Stadt, die schwere Krisen durchgemacht hat. Der Wandel von Stahl und Kohle ist dieser Stadt noch nicht so ganz gelungen, aber sie hat wieder Aufwind. Der Innenhafen ist schon neu gestaltet worden. Dort wird eine alte Getreidemühle jetzt umgewandelt in eine Herberge für die Spitzenkunst der deutschen Nachkriegsgeschichte. Das ist die informelle Kunst, das ist die Kunst der Maler Immendorf, Baselitz, Penck. Dies wird jetzt also ein hochattraktives Gebäude werden. Dort wird ein transparenter Container oben auf die Silos gestellt und zu einem neuen Wahrzeichen für das Ruhrgebiet werden.
Wandel durch Kunst, Ruhr 2010 als nachhaltiger Impuls, sagt der Veranstalter. Wandel durch Kunst, Kunst durch Wandel. Dieses Motto von Ruhr 2010 beziehen die Veranstalter auch auf den sozialen Wandel. Stichwort Integration. Schon seit der Entwicklung der Bergbauregion Ruhrgebiet im 19. Jahrhundert lebten im Kohlenpott verschiedene Nationalitäten beisammen. Vor allem Polen und Italien stellten Bergleute in sehr großer Zahl. Integration ist hier ein alter Hut oder ein alter Helm.
Das Ruhrgebiet war immer multinational und multikulturell. Und so ist es auch geblieben. Für die Menschen war die Herkunft gar nicht entscheidend. Für die Menschen war entscheidend, dass sie sich aufeinander verlassen konnten in der schweren Arbeit. Und dieser Geist ist bis heute geblieben.
Und auch den wollte man weiterentwickeln mit Ruhr 2010. Die Vielfalt der Kulturen und ihre gegenseitige Befruchtung sollte gefördert und dargestellt werden. Beispiel das schon erwähnte Potporus oder etwa das Projekt 2 bis 3 Straßen. Künstler aus verschiedenen Nationen wurden da ein Jahr lang in schon lange bestehenden Wohngebieten angesiedelt. Man provozierte Interaktion zwischen Alt- und Neubewohnern, zwischen Einheimisch und Fremd. In den Wohnsilos von Mülheim an der Ruhr mit einem gewissen Effekt. In der Wohnung eines österreichischen Künstlers treffen wir eine Einheimische, eine Coiffeuse, welche im Kontakt mit Fremden auf eigene Ideen kam.
Ich bin Friseurin, habe ein Geschäft in Essen und habe über dieses Projekt dieses Hauses jetzt meinen Salon in einen Kulturfriseur umgestaltet. Also ich mache nicht nur noch Haare, ich schneide nicht nur noch Haare ab, sondern ich versuche was reinzubringen in die Köpfe. Das heißt also Kinderlesungen, Autorenlesungen.
Anregung durch Fremde. Dieses Projekt begann lange vor der aktuellen Diskussion um Integration, aber Ruhr 2010 will jetzt erst recht betonen, dass die Anregung unter Kulturen immer schon eine Chance gewesen sei. Das könne ja nicht bei Goethes Italienreise aufgehört haben, sagt der künstlerische Chef Oliver Scheidt. Ruhr 2010 ist eine Riesenoperation, hunderte Veranstaltungen. Kann es Kultur für alle sein? Jens Dirksen ist Feuilleton-Chef bei der Zeitungsgruppe der Westdeutschen Allgemeinen.
Ja, ich glaube, das ist schon ein Stück weit gelungen, wenn Sie solche Großereignisse wie diesen Tag des Gesangs nehmen. Daran haben sich doch sehr viele im Ruhrgebiet beteiligt. Auch hat es in diesem Jahr Menschen gegeben, die noch gestaunt haben darüber, wie vielfältig die Kulturszene im Ruhrgebiet ist. Und nicht zuletzt ist, glaube ich, auch bei vielen Menschen der Kulturbegriff ein bisschen erweitert worden, weil man ja auch solche alltagskulturellen Feste, wie das große Stillleben auf der Autobahn A40 erlebt hat, wo der Anspruch überhaupt nicht elitär war, sondern darauf zielte, gelebte Alltagskultur nach außen darzustellen.
Das sei gelungen, sagt Feuilleton-Chef Jens Dirksen. Aber wie nachhaltig das alles sei, da wolle er erst mal abwarten. Der Bergarbeiterchor aus Gelsenkirchen hingegen wird seinen Auftritt im Juli am Fest auf der Autobahn A40 nachhaltig in Erinnerung behalten. Glück auf.
Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt und der hat sein helles Licht.
Das war ein Echo-Dossier aus dem Ruhrpott von unserem Deutschland-Korrespondenten Kaspar Selk. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich für die Sendung war Isabel Jacobi. Für die Nachrichten Eva Gammeter, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.